Da kann ich, falls mich zwischendurch mal wieder zwickt und so, ich kann immer so schlecht stillstehen. Ich bin echt froh, als ich ein Kind war, gab es die Diagnose ADS noch nicht. So, dass ich dann doch trotz all meiner Schwierigkeiten an der Stelle gesund aufgewachsen bin. Ein Thema, das uns als Deutsche Evangelische Allianz absolut am Herzen liegt, ist das Thema Einheit der Christen. Einheit der Christen. Die Evangelische Allianz hat sich 1846 in London gegründet als eine Basisbewegung. Keine Kirchenbewegung, sondern damals ein Brüder, heute ein Geschwisterbund, zu dem einzelne Mitglieder sich bekennen oder einzelne Christen sich bekennen. Der Ökumenische Rat der Kirchen wurde über 100 Jahre später erst gegründet. Sind also die älteste christliche Einheitsbewegung der Welt. Heute werden wir manchmal eher wahrgenommen über, sagen wir mal, unsere Positionen, über bibeltreu, über evangelikal, über konservativ. Und das ist dann in der Regel abgrenzend. Und auch das muss manchmal sein, weil Einheit natürlich keine Frage von Beliebigkeit ist, sondern man muss ja schon auch wissen, worin man sich einig ist. Wenn man einfach alle Streitthemen ausklammert, ist man sich nicht einig, sondern man hat einfach so, man tut so, als sei man sich einig. Und trotzdem ist das Kernanliegen dahinter nicht in erster Linie Bekenntnis und Abgrenzung, sondern das Kernanliegen ist die Frage, wie sind wir eins? Wie kommen wir als Christen zusammen? Und über das Thema möchte ich heute gerne sprechen, und zwar anhand von einem Text aus dem Epheserbrief, Epheserbrief Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, also Paulus, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da über allen und durch alle und in allen ist. Der eine Gott, habe ich meine Predigt überschrieben, die Einheit. Und ich möchte mit euch drei Punkte einschauen. Der erste heißt der eine Gott, erkennbar in Christus. Das zweite heißt das eine Volk, verbunden im Geist. Und das dritte, das eine Bekenntnis mit allen Konsequenzen. Erstens, der eine Gott. Hier heißt es, Gott ist ein Vater aller. Ein Vater aller. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das auch wiederentdecken. Ich meine sehr bewusst wiederentdecken. Es gibt so Phasen, wo Christen dazu neigen, sich in sich selbst zurückzuziehen. So bei sich selbst zu sein. Und je rauer der Wind da ist, desto schneller neigt man dazu, nur für sich zu sein. Aber wenn wir verstehen und entdecken, dass jeder einzelne Mensch, nicht nur der gläubige Mensch, auch der Atheist, auch der Muslim, ein Kind Gottes ist in dem Sinne, dass Gott ihn geschaffen hat, dass ein Schöpfer dahinter steckt, dann macht uns das weit, dann öffnet uns das für die Menschen. Jeder einzelne Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Das heißt, jeder Mensch in dem Moment, wo Gott Ei und Samenfälle zusammenführt, Psalm 139, du hast mich geschaffen in meiner Mutterleibe. In dem Moment, wo aus diesen beiden nur noch eins werden kann, ist dieser Mensch ein Geschöpf Gottes. Also von ganz Anbeginn bis zum Ende. Und er ist als Geschöpf Gottes geschaffen, als genau das Kind von diesen beiden Menschen. An diesem konkreten Ort, mit diesen Eltern. Dass in China ein Sozialist ein Kind bekommt. Das ist Gottes Idee. Dass im Jemen ein Muslim ein Kind bekommt, ist Gottes Idee. Nicht nur, wenn Christen schwanger werden, sondern diese Menschen an diesem Ort sind so, wie sie sind, als Menschen von Gott geschaffen. Das führt dazu, wenn ich das verstehe, dass ich keinen Menschen deswegen ablehnen darf, weil er anders ist. Weil er ein anderes Geschlecht hat, als man gerade braucht. weil er eine andere Hautfarbe hat, weil er eine andere Religion hat, weil er eine Behinderung hat, sondern jeder einzelne Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Dieser eine Gott, dem hat es gefallen, dass es dieses eine Kind gibt. Ich weiß nicht, ob ihr von dem Buch gehört habt, was gerade geschrieben wurde, wo eine Lehrerin, die keine Kinder hat, ein Plädoyer abhält dafür, dass es wichtig ist, keine Kinder mehr zu kriegen. Sie findet, dass jede Frau, die kein Kind hat, zum Pensionsalter eine Prämie von 50.000 Euro kriegen sollte. Und zwar, weil sie damit den Umweltschutz um, ich glaube, 50.000 Tonnen irgendwas sozusagen befördert hat. Weil dieses Kind ja durch Windeln und Verbrauch und so weiter das machen würde. Wie zynisch ist das? Wie zynisch ist das? Aber wie zynisch ist es auch, Menschen abzulehnen, nur weil sie in eine andere Welt hineingeboren sind. Gott ist der Schöpfer von jedem einzelnen Menschen. Wenn wir über Einheit reden, dann fängt die nicht erst binnen an, sondern dann fängt sie damit an zu wissen, jeder Einzelne mit seiner Geschichte ist so, wie er ist von Gott gewollt. Jeder Einzelne. Und das lässt sich übrigens nicht nur auf den Schöpfungsgedanken zurückführen, sondern das geht noch in der Bibel einen Schritt weiter. Es gibt den sogenannten Noah-Bund. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Oder noachitischen Bund nennen den auch die Theologen. Nachdem Gott mit Noah einen Bund geschlossen hat und ihn gerettet hat, kommt Gott zu der Erkenntnis, 1. Mose 9, dass er sagt, die Welt wird immer schlecht sein, die Menschen werden immer schlecht sein und ich werde nie wieder alle Menschen zerstören, nie wieder. Ich habe die Welt einmal überflutet, ich habe einen ausgewählt und der Retter, was werde ich nie wieder tun? Weil die Menschen sind doch alle gleich. Alle gleich gut, aber eben auch alle gleich schlecht. Ich werde da nicht Einzelne auswählen, sondern Gott schließt einen Bund und setzt dann seinen Bogen über die ganze Welt und sagt, dieser Bund, der soll gelten für alle Menschen. In unserem Garten haben wir eine Regenbogenfahne. Als Pastor in Gera eine Regenbogenfahne. Und da werde ich natürlich regelmäßig darauf angesprochen und sagen, wow, Sie haben eine Gay Pride Fahne. Also Gay Pride, Schwule, ich bin stolz, ein Schwuler zu sein, kennt ihr, ne? Das ist diese Bewegung, die einen Regenbogen hat. Da sagen Leute, ach, das ist ja toll, dass Sie so tolerant sind und so dafür sind und so. Sage ich, ja, das ist ich möchte kurz historisch darauf hinweisen, dass bevor die Schwulenbewegung sich diesen Regenbogen geklaut hat, der schon mal existiert hat. Den hat Gott nämlich seit Noah über den Bogen gespannt, über die Welt gespannt. Und nur weil jetzt zufällig ein anderer das Gleiche macht, werde ich den noch nicht aufgeben. Ich werde weiterhin beim Marsch für das Leben teilnehmen, auch wenn die AfD jetzt sagt, dass sie das gut findet. Deswegen ist es ja, werde ich trotzdem für das ungeborene Leben sein. Ich höre doch nicht auf, nur weil die AfD das jetzt auch gut findet. Und ich gebe doch nicht meinen Regenbogen her, nur weil ein paar Schwule den auch gut finden. Weil wenn wir permanent alles aus der Hand geben sozusagen, das kann es ja nicht sein. Weil dieser Regenbogen sagt viel, viel mehr. Der sagt, der Bund ist über allen Menschen gespannt. Und über allen Menschen heißt, er ist über denen gespannt, die lesbisch und schwul sind und über denen, die konservative Christen sind und für die Ehe zwischen Mann und Frau einstehen. Über beiden ist der Bogen gespannt. Und im Moment hat man das Gefühl, er überspannt in die eine Richtung. Deswegen ist meine Fahne im Moment eher ein Gespräch über konservative Themen, auch wenn die Leute das nicht auf den ersten Blick erkennen. Gott spannt seinen Bogen über alle Menschen. Er ist der eine Gott. Der Vater aller Menschen, der einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Und zugleich sagt dieser Text, also, und das steht hier so eindeutig drin, ja? Gott ist ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Allein das müsste man theologisch machen. Wenn er durch alle und in allen ist, dann wirkt er ja auch durch die, die nichts mit ihm zu tun haben. Es ist schon theologisch eine spannende Geschichte. Was heißt denn das eigentlich? Wenn Gott durch alle wirkt, was heißt denn das? Und trotzdem, wenn man mal in die Geschichte guckt, muss man sagen, ist so. Wenn nicht die ersten Christen verfolgt worden wären, hätten sie sich in Jerusalem eingenistet. Dadurch, dass sie verfolgt wurden, ist das Evangelium in die ganze Welt gebracht worden. Das heißt nicht, dass der Verfolger Gottes Willen getan hat. Das heißt aber, dass Gott selbst die Verfolgung noch nutzen konnte. Das extremste Beispiel der Geschichte ist, 70 nach Christus wurde der Tempel in Jerusalem zerstört. Das Volk Israel wurde verstreut in die ganze Welt. Die Bibel verheißt aber, dass sie zurückkommen werden. 1948 ist das passiert. 1800 Jahre nach der Zerstörung hat Gott diese Verheißung wahrgemacht. Der Anlass dazu war, dass Adolf Hitler und seine Schergen die Juden ermordet haben. Es ist schon verrückt. Hitler war das Schlimmste, was jemals passieren konnte. Und selbst das nutzt Gott noch, um eine Verheißung zu erfüllen. Wenn wir das wahrnehmen und verstehen, dass ein Gott wirklich ein Gott aller und in allem ist, dann kann das nicht auf so eine passive Weise, sondern auf eine gläubige Weise gelassen machen. Es gab mal diesen Brief von Karl Barth an Emil Brunner in einer ganz schwierigen weltgeschichtlichen Zeit, wo die beiden Schweizer Theologen miteinander korrespondierten und Brunner völlig verzweifelt war und Barth ihm geantwortet hat, aber vergiss nicht, es wird regiert. Es ist ein Gott über dieser Welt. Es ist ein Gott über dieser Welt. Und er handelt auch durch Menschen, manchmal trotz Menschen, weit über das hinaus, was wir verstehen können. Weit über das hinaus. Also Gott ist ein Schöpfer über alle Menschen. Und gleichzeitig sagt dieser Text aber auch, es gibt einen Herrn. Es gibt einen Gott, einen Vater über alle, aber es gibt einen Herrn. Und Herr, der Begriff ist im Neuen Testament ganz klar spezifiziert, das ist nicht irgendeiner, sondern das ist Jesus Christus. Paulus sagt also, einerseits müssen wir groß von Gott denken und wir müssen alle Menschen als Geschwister und als Mitgeschöpfe entdecken und wir müssen Gott zutrauen, dass er durch Leute wirkt, die ganz anders sind, aber erkennen endgültig können wir ihn nur an dieser einen Stelle. Der Herr, der Kyrios, der Retter, der Messias, der eine, der gekommen ist, um uns das Gesicht Gottes wirklich anschaulich vorzumalen, das wiederum ist nur Jesus Christus. Und Paulus denkt das zusammen und das ist das Große. Der wird nicht beliebig in der Ökumene, wir glauben doch sowieso alle an einen Gott und Eierpopeia. Nein, der sagt, es geht um Jesus, das ist der Weg zu Gott, das ist der Herr, das ist der eine Herr. Wer Gott erkennen möchte, der muss sich darauf einlassen, dass Gott gesagt hat, ich bekenne mich zu meinem Sohn, ich komme in die Welt, ich offenbare mich in diesem einen Christus in der Krippe und am Kreuz, in dem gestorbenen, auferstandenen, in diesem einen. Und doch bin ich ein Vater aller Menschen. Wir können auf zwei Seiten vom Pferd fallen, indem wir eine Ökumene der Beliebigkeit predigen oder indem wir uns in exklusive Zirkel zurückziehen. Was wir brauchen, ist eine Mischung von beiden. Mitten in der Welt, aber für den einen, der sich in Christus offenbart hat. Einheit ist weder Beliebigkeit, noch ist sie Abgrenzung, sondern Einheit bedeutet, die Menschen lieben, weil sie Gottes Geschöpfe sind und ihnen von Jesus Christus erzählen, weil er der eine Herr ist, der den Weg zu diesem Gott öffnet. Der erste Gedanke, der erste Punkt: der eine Gott, erkennbar in Christus. Übrigens schreibt Paulus hier ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Ich war ja 15 Jahre Baptistenpastor, deswegen halte ich euch jetzt mal einen kurzen Exkurs zum Thema, wie die richtige Taufe geht. Nein, das war ein Scherz. Wenn wir mal nur die, nicht jetzt über Taufpraxis reden, sondern wenn wir mal nur den, warum sagt er hier, ein Herr, ein Glaube und eine Taufe, dann sagt er damit nämlich mit Glaube und Taufe zwei Dinge, die es braucht, um Christ zu werden. Nämlich, dass ich irgendwann erkenne, Glaube ist ein Geschenk, das Gott mir gibt, und es braucht auf diesen Glauben eine Antwort. Ob ich das jetzt sage, ich segne ein Kind, um zu zeigen, Gott ist schon vorher da und dann lasse ich mich hinterher taufen als Antwort. Oder ich sage, ich taufe ein Kind, um zu zeigen, Gott ist da und hinterher antworte ich in der Konfirmation. Darüber streiten wir als Allianz nicht. Aber diese Situation, wie werde ich denn von diesem Vater, der mich geschaffen hat, ein wirkliches Kind, ein wiedergeborenes Kind, in dem ich weiß, er ist der lebendige Gott, ihm glaube ich und ich antworte auf das, was er mir anbietet. Es gibt einen Gott und der ist erkennbar in Jesus Christus. Der zweite Gedanke, das eine Volk verbunden im Geist. Das eine Volk verbunden im Geist. Paulus schreibt hier,
dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftheit, und dann redet er von Einheit. Es ist also eine Berufung, eins zu sein. Einheit von Christen, von Leuten, die Jesus lieb haben, herauszufinden, ist etwas, was Gott in uns schaffen möchte. Das ist nicht nur eine Sache, die wir gut finden können und die vielleicht praktisch ist und die in einer Zahl von abnehmenden Christen auch notwendig ist, dass man sich irgendwie findet, sondern es ist mehr, es ist Gottes Berufung. Gott ruft die Kinder, sagen, erinnert euch daran, dass ihr einen gemeinsamen Vater habt. Dass ihr Brüder und Schwestern, das ist eure Berufung. Die stellt nicht ihr her, sondern die stellt der Geist her. Wenn Paulus an anderer Stelle schreibt, es gibt ein Leib und Christus ist das Haupt dieses Leibes und ihr seid alle Glieder an dem einen Leib, dann sind wir da Teile von etwas, wo wir gar nichts dafür können. Das haben nicht wir hergestellt, sondern das hat Jesus hergestellt. Wir haben 5 Kinder. Und wie, falls von euch auch jemand 5 Kinder hat, wird er das wahrscheinlich bestätigen. Die sind alle total verschieden. Total verschieden. Und die einen können miteinander und die anderen nicht. Steckt die 2 zusammen und es ist super, steckt die 2 anderen zusammen und du denkst, meine Güte. Ja? Und wie gesagt, total verschieden, total im Umgang miteinander verschieden, mögen sich nicht alle, haben unterschiedliche Begabungen, messen sich aber ständig, wer wie gut in der Schule sein muss und wenn der andere das hat und so weiter. Aber bei all der Verschiedenheit und Unterschiedlichkeit haben sie eine Sache gemeinsam. Wann immer sie gefragt werden, wie sie heißen, sagen sie Melissa Heimowski, Florian Heimowski, Talita Heimowski, Savina Heimowski, Livia, ist nicht so leicht, weil vom Heimowski. Wir haben alle den gleichen Nachnamen. Und wir nennen uns alle nach ein und demselben. Wir nennen uns nach Jesus Christus. Wir haben den gleichen Nachnamen. Wir gehören zur gleichen Familie. Dann sind wir manchmal dabei zu gucken, da fragen mich Leute im Bundestag, wie viele Christen sind denn da? Was meinen Sie denn damit? Wie viele in der Kirche sind? Ja, wie viele sind in unserem Sinne gläubig? Kennt ihr, ne? Glinus, ne? Gläubig in unserem Sinne. Und dann muss man wieder fragen, ja, im Sinne eines Baptisten, im Sinne eines Pfingstlers, du bist permanent, anstatt einfach zu sagen, wer ist der, der sich Christ nennt und sich auf Christus bezieht, der gehört zu meiner Familie, Punkt. Ob ich den jetzt leiden kann oder nicht, ob der genauso ist wie der nicht, sondern der gehört zur gleichen Familie, der hat den gleichen Namen, der gehört zu dem gleichen Herrn. Der gehört dazu. Und das ist eine Berufung, die hat Gott ausgesprochen und nicht ich. Florian hat kein Mitwirkungsrecht daran gehabt, dass Livia mit zur Familie gehört. Es ist Gottes Geschichte. Es ist Gottes Sache. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen. Einheit ist etwas, das der Geist Gottes schafft, als geistliche Realität. Die übrigens schon da ist. Die es schon gibt. Die schon besteht, weil wir zu diesem Jesus gehören. Weil er das Haupt ist und wir die Glieder sind. Weil wir dazugehören. Er beruft. Und wer zum Schluss da mal dabei sein wird und nicht, ist mir eigentlich relativ egal, weil es ist Gottes Sache. Es ist Gottes Sache. Er beruft diejenigen, die dazugehören. Und dann beschreibt Paulus hier einige Eigenschaften, wie diese, die zusammen zu dem einen Vater gehören, miteinander umgehen sollen. Seid darauf bedacht, berufen, jetzt, in aller Demut und Sanftmut und Geduld. In aller Demut und Sanftmut und Geduld. Wie sollen Christen miteinander umgehen? Demut heißt, ich weiß nicht, wer von euch das weiß, was Demut übersetzt heißt, sei nicht die Kurzform für Dienermut. Demut heißt, den anderen zu suchen, zu achten. Mir ist das jetzt am Weltfrauentag, ist mir das nochmal so eingefallen. Was sagt Gott eigentlich den Männern zum Thema Frauentag? Auch im Epheserbrief, da steht, liebet eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der sich ganz für sie hingegeben hat. Wow, das war eine Aussage. Ihr lieben Frauen, lest mal euren Teil. Aber bitte nicht ihr Männer lest das den Frauen vor, ihr Frauen lest es mal selber. Ist auch deutlich genug. Und ihr Kinder, die Jüngeren, die jetzt noch drin sind, auch für euch gibt es klare Ansagen. Nämlich nicht für Eltern. Ja? Eltern sollen ihre Kinder nicht zum Zorn reizen. Das Thema Gehorsam steht dann nur für die Kinder, nicht für die Eltern. Ja, ist immer richtig, dass man die Texte liest, die einem selber gelten. Demut heißt, den anderen höher zu achten. Heißt nicht zu meinen, ich gehöre zum übergeordneten Geschlecht oder zur übergeordneten Rasse oder zur übergeordneten Nation oder irgendetwas. Demut heißt wirklich zu sagen, ich ordne mich dir unter. Jemand hat das Wort auch mal übersetzt, Demut heißt, ein angemessenes Verhältnis zu den Dingen zu haben. Das finde ich noch schöner. Demut heißt, ein angemessenes Verhältnis zu den Dingen zu haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Position einnehme im politischen Berlin, dann muss ich schon sagen, Leute, also wenn die sagen, ja, wer seid ihr denn, ein bisschen Evangelische Allianz, dann muss ich schon sagen, ja, mal ganz langsam, das sind ungefähr 1 Million bis 1,5 Millionen Christen in Deutschland und damit sind es deutlich mehr als alle Parteimitglieder zusammen. Ja, da gehört zu meiner Demut nicht zu kuschen, sondern zu sagen, ich stehe auch für eine größere Gruppe. Aber zu meiner Demut gehört dann gleichzeitig auch zu sagen, da stehe ich nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott mich gerettet hat, sonst wäre ich nämlich gar nicht da. Beides gehört dazu, ein angemessenes Verhältnis zu haben. Auch im ökumenischen Dialog heißt dazu, hey, wir stehen hier für das, was wir sind. Auch im weltweiten Dialog. Wenn die Kirche verbietet, dass man Muslime nicht mehr missionieren darf, muss ich sagen, dann verzichte ich auf meine Identität. Das geht nicht. Kein Moslem ist ein schlechterer Mensch. Aber ein Christ ist jemand, der Christus nachfolgt und deswegen von Christus redet und ihm bezeugt. Das schließt sich überhaupt nicht aus. Kein bisschen. Demut heißt, das anzunehmen, wozu Gott mich berufen hat. Und das heißt auch Verantwortung, das heißt auch Zeugnis geben, aber es heißt eben auch meine jeweilige Rolle, um mich darin nicht über den anderen zu stellen. Sanftmut, schreibt Paulus hier noch. Demut und Sanftmut. Ja, Sanftmut muss ich nicht erklären eigentlich. Spricht eigentlich für sich selber. Die Frage ist, wie gehen wir mit Leuten um? In der momentanen politischen Situation zum Beispiel, ich habe das Gefühl, wie so viele Menschen, die ewig schimpfen auf die da oben und so, wir sprechen ja heute von Hate Speech, Hasssprache. Das ist keine christliche Form, keine christliche Tugend. Das darf nicht, das geht nicht. Geht nicht, geht einfach nicht. Christus will was anderes von uns. Sanftmut ist was anderes. Und dann steht hier noch das Wort Geduld. Das ist auch so eine Sache. Wie geduldig muss man in einer Gemeinde sein, in einer Ehe sein, mit seinen Kindern sein? Wie geduldig muss man in der Ökumene sein, wenn die anderen schon wieder keinen Bock haben, das so zu machen, wie ich es will, also wie es richtig ist? Da gibt es eine klare Geschichte dazu. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, sagt Jesus, sagt Petrus. Reicht 7 mal 70 mal? Reicht 7 mal, fragt er. Und Jesus sagt, nee, nicht 7 mal, sondern 7 mal 70 mal. Boah, kannst du bis 490 zählen und sagen, und jetzt hau ich meine rein. Das ist aber nicht die Idee dabei. Sondern die Idee dabei ist, geduldig, dranbleiben, weitermachen im Umgang miteinander. Das eine Volk, verbunden im Geist. Wir gehören zu diesem einen Gott. Wir tragen seinen Namen, wir sind seine Kinder. Und unsere Geschwister hat er ausgewählt, nicht wir selber. Und er gibt uns Anleitungen, wie wir mit denen umgehen sollen. Wir sind berufen dazu, mit den anderen im Frieden zu leben, in der Hoffnung auf ein Miteinander und gleichzeitig auch zu einem klaren Bekenntnis, wie Paulus hier in diesem Text sagt. Und wenn uns das gelingt, wenn wir das ausdrücken, dann gibt es in dieser Einheit sogar eine Verheißung. Jesus betet in Johannes 21, Vater, schenk, dass sie alle eins werden, so wie du und ich eins werden, damit die Welt erkennt, dass sie meine Jünger sind. Damit sie zum Glauben kommen. Wenn wir das schaffen, Einheit zu leben, dann hat das eine Auswirkung. Wenn wir das nicht schaffen, sagen die Leute, die sind sich ja nicht mal untereinander einig. Es hat eine Auswirkung. Drittens. Das eine Bekenntnis mit allen Konsequenzen. Der das hier so schreibt, so eindeutig und klar, nennt sich selbst, ich, der Gefangene in dem Herrn. Diesen Brief schreibt Paulus. Paulus schreibt als der Gefangene in dem Herrn. Und man muss sich das vorstellen, dass Paulus gefangen war, war ein Unrecht. Von vorne bis hinten Unrecht. Er hat sich zu Jesus Christus bekannt, als dem Messias und das als Pharisäer ausgebildet. Aber die Pharisäer sind welche, die haben auf den Messias gewartet. Und es gab andere Messiasse zur Zeit Jesu, die wurden respektiert, anerkannt. Weil du dich zu Jesus bekannt hast, wurdest du rausgeschmissen aus der Gemeinschaft. Er hat sich zu Jesus bekannt, nicht nur als Pharisäer, sondern auch als römischer Bürger. Und einmal einem Statthalter gegenüber betonte er das sogar. Ich bin römischer Bürger. Und für die Römer galt Religionsfreiheit im Sinne von jede Minderheit durfte ihre eigene Religion haben. Die hatten sozusagen, deswegen gab es auch Herodes als einzelnen Statthalter, dieses Prinzip Teile und Herrsche hieß, dass jeder eine bestimmte Autonomieform hatte. Er durfte das haben. Also, dass Paulus im Gefängnis gelandet ist, dafür gab es gar keinen juristisch haltbaren Grund. Es war gar nicht, ging gar nicht eigentlich. Noch extremer sichtbar wird das bei Jesus. Wenn über seinem Kreuz steht, Jesus Christus Rex Judäe, Inri, Jesus Christus König der Juden, dann ist das ein Falschurteil, ein Fehlurteil. Jesus hatte nie den Anspruch, König der Juden zu sein. Jesus wollte kein politisches Amt. Und trotzdem sitzt dieser Paulus hier im Gefängnis, also zu Unrecht. Und ich sag mal, eine Gefängnisstrafe ist schlimm genug. Wir haben vorhin ein tolles Zeugnis hier von einem jungen Mann gehört, der zum Glauben gekommen ist, weil jemand ihn treu besucht hat im Gefängnis. Aber zu wissen, dass man wirklich unschuldig sitzt und was man draußen alles bewegen könnte, wie frustrierend muss das gewesen sein für diesen Paulus. Und trotzdem hält er fest an dem Bekenntnis. Trotzdem hält er daran fest. Wisst ihr, wie viele unserer Geschwister weltweit nur deswegen im Gefängnis sitzen, weil sie sich zu Jesus bekennen? Nicht, weil sie irgendwas gemacht haben. Nicht, weil sie böse waren. Sondern weil sie zu Jesus gehören. Das ist der Wahnsinn. Wenn diese Geschichten, ich weiß noch, kurz nachdem ich zum Glauben kam, 86, habe ich dieses Buch Gefoltert für Christus von Richard Wurmbrand gelesen. Vielleicht kennen das einige von euch noch. Der in Rumänien beschrieben hat, das Leid der Christen. Dann gibt es, war ich neulich bei Open Doors zur Einweihung von ihrem neuen Zentrum, Hoffnungszentrum in Kelkheim. Und dann gehst du da durch, da wird man durch den Keller geführt, das ist so eine Erlebnisanschauung. Plötzlich bist du in einem Verhör und wirst verhaftet, du spielst das sozusagen nach und hast einfach nichts gemacht. Das Einzige, was du sagst, ist, die fragen dich, ob du Christ bist, du sagst ja, zack, Gefängnisstrafe, kommst du wieder raus. Dann sitzt du da in diesem dunkle Zelle und hast das Gefühl, was passiert jetzt? Also kommst du nach 5 Minuten wieder raus, aber die anderen nicht. Die Nordkorea nicht, dem Jemen nicht, dem Pakistan nicht, in Indonesien nicht. Die 2 Millionen gläubigen Philippinen, die als Zwangsarbeiter in Dubai arbeiten, damit wir da schön Ferien machen können, nicht. Die kommen nicht raus. Und doch bekennen die sich zu Jesus. Und doch stehen die dazu. Das ist Wahnsinn. Einheit hat auch etwas damit zu tun, sich klar zu Jesus zu bekennen, auch wenn es Konsequenzen hat. In unserer Zeit fangen Christen an zu sagen, oh Mann, ich merke, ich werde ausgeschlossen. Jetzt haben die Freien Evangelischen Gemeinden eine Erklärung zum Thema Homosexualität herausgegeben. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, wo sie sagen, nach ihrem Bibelverständnis ist Homosexualität nicht das, was Gott möchte. Und für sie gilt die Ehe zwischen Mann und Frau. Auch die Ehe lehnen sie ab. Und wenn jemand in seiner Identität verunsichert ist, dann soll man den nicht einfach gesund beten, sondern dann darf der gerne auch eine therapeutische Begleitung in Anspruch nehmen. Daraus wird jetzt gedreht, dass sie sagen, Homosexualität sei Krankheit und alle müssen zum Therapeuten gehen. Das steht da nicht drin. Da steht was anderes drin. Das führt gerade in Schleswig-Holstein dazu, dass verschiedene Gemeindegründungen der freien evangelischen Gemeinden keine Häuser mehr mieten können. Denen werden gerade Mietverträge gekündigt, weil das heißt, sie seien Schwulenhasser. Und sie würden sagen, alle Schwulen seien krank. Haben sie nicht gesagt. Aber man merkt, da verschärft sich was in unserer Zeit. Man merkt das. Vielleicht kennt ihr das auch. Man merkt, da verschärft sich was. Nur im Verhältnis dazu, was der Paulus erlebt hat, was viele andere unserer Geschwister weltweit heute erleben, haben wir bis heute eine unglaubliche Freiheit. Wir können Kirchen haben, wir können uns hier versammeln, wir können Kindergärten gründen, wir können christliche Schulen gründen und die brummen in Deutschland, gerade wie verrückt. Wir können das Evangelium einspeisen über Bildung, über Erziehung, über so vieles. Stattdessen sind wir häufiger mal beleidigt, ziehen uns zurück. Und das ist tragisch. sondern wenn wir wirklich glauben, dass es den einen Gott gibt und dass der eine Gott ein Interesse hat an allen Menschen, dann gilt auch, dass wir dieses eine Bekenntnis hinaustragen in die Welt, zu diesem einen Herrn. Nicht, weil Menschen schlechter sind, sondern alle sind Geschöpfe Gottes. In Liebe, in Demut und Sanftmut. Aber auch in dem klaren Bekenntnis, es gibt diesen einen Herrn. Und wir sind es den Menschen auch ein Stück schuldig, dass wir erzählen, Leute, der lebendige Gott hat sich in Christus offenbart. Hier könnt ihr ihn kennenlernen. Hier. In meinem Beruf, den ich jetzt habe, ist eines der Themen, ein der Schwerpunktthema, das Thema verfolgte Christen. Und dadurch habe ich sie in verschiedenen Ländern besucht. Ich war in Albanien. Hat mir eine junge Frau erzählt, die in einer Gemeinde zum Glauben kam, als Muslima in dem sehr säkularen Albanien, dass daraufhin ihre Familie sofort gesagt hat, wir unterstützen dich nicht mehr. Die musste ihr Studium abbrechen, weil sie kam kein Stipendium. Ihr Bruder hat sie zu Hause besucht in ihrer Wohnung, wollte ihr die Tür einschlagen, hat sie bedroht. Wahnsinn. Bis da, und dann erzählte dir mit leuchtenden Augen, wie begeistert sie ist von Jesus. Oder ich war im Nordirak und habe dort Christen besucht, die alle fliehen mussten, die nach Kurdistan gehen mussten. Deren Häuser wurden zerbombt. Wir haben Häuser gesehen, wo die Einschüsse noch da waren, weil der islamische Staat, der sogenannte, die alle wegvertrieben hat. Und es ist nicht nur die Christen, viel schlimmer hat es doch die Jesiden erwischt, weil sie da die Frauen systematisch vergewaltigt haben. Und dann stehst du dort und bist dort und dann triffst du Leute, die mit leuchtenden Augen dir erzählen, aber wir stehen zu Jesus. Ja, jemand hat unseren Koffer vom Flughafen ins Taxi gebracht und hatte auf dem Unterarm ein Kreuz tätowiert. Und wie in Deutschland kennt ihr die Diskussion, ne? Gerade IDEA hat das nochmal aufgenommen. Dürfen Christen tätowiert sein oder nicht? Und für den frage ich, sag, oh, das ist aber sichtbar, sagt er, das habe ich mir eintätowiert, nachdem die ersten Christen hier verfolgt wurden. Weil ich einfach ganz klar dazu stehen wollte, ich bin Christ. Und ich wollte, dass jeder das sieht. Und wenn ich mich nicht mehr traue und bevor ich meinen Herrn verleugne, ist es in meine Haut geritzt. Da ist nicht mehr die Frage, darf man sich tätowieren oder nicht. Da geht es um Leben und Tod, um ein Bekenntnis. Boah, ging mir das unter die Haut. Ging mir das unter die Haut. Nicht so sehr unter die Haut, dass ich mir jetzt auch eins hätte machen lassen. Da bin ich dann doch ein konservativer Knochen. Aber dieses Bekenntnis, dieses klare Bekenntnis zu Jesus Christus, das hat mich bewegt, das hat mich beeindruckt, das hat mich herausgefordert. Kreuze an verschiedenen Stellen. Ein Dorf, das war vollkommen zerstört, vollkommen zerstört. Und dann gab es so verschiedene Hilfsprojekte aus den USA über Samaritan's Purse. Wenn ihr kennt, in Deutschland Geschenke der Hoffnung, hießen die lange. Die haben das mit unterstützt. Aus Kirche in Not, aus katholischer Seite und so wird ein ganzes Dorf wieder aufgebaut. Dann hat sich der Dorfrat getroffen, Christen aus verschiedenen Kirchen. Und dann haben die diskutiert, womit fangen wir an? Also wenn ein ganzes Dorf zerstört wurde, womit fängst du an? Die haben einen Hügel aufgerichtet, 30 Meter hoch, und haben ein 10 Meter hohes Kreuz da drauf gestellt. So, und danach können wir über die Grundstücke diskutieren. Das erste ist Bekenntnis in die weite Welt. Hier wohnen Christen. Ey, das ging mir, ich kann euch gar nicht mit Worten beschreiben, wie mir das zu Herzen gegangen ist. Dieses klare Bekenntnis zu Jesus. Zeit ist rum. Danke. Einheit. Einheit. Dieser Text ist für mich einer der zentralen zum Thema Einheit. Und ich denke, wenn man da sich länger mit beschäftigt, merkt man auch, wie viel da drin steckt. Denn er macht erstens deutlich, dass es nur diesen einen Gott gibt, der aber der Vater aller Menschen ist. Wer diesen Text liest, der ist voller Liebe zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen, weil er weiß, dass Gott ihr Schöpfer ist und mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Und er weiß zugleich, gerade weil ich diese Menschen liebe, will ich ihnen von Jesus Christus weitersagen. Denn nur in Christus hat er sich offenbart. Der eine Gott, erkennbar in Christus. Das eine Volk, verbunden im Geist. Wir lernen hier, was uns zu Einheit führt. In aller Unterschiedlichkeit. Nämlich zu wissen und zu verstehen, dass wir geistlich in ihm schon zusammengehören. Und dass, wenn wir das ausdrücken in unserem Leben, dass diese Verbundenheit das Zeugnis stärkt. Das Zeugnis stärkt, wenn wir zueinander stehen. In allen Stärken und Schwächen. Und das Dritte, Die Einheit wird dann besonders groß, wenn wir wahrnehmen, wie sehr wir in der Verantwortung sind für die Menschen, denen es so schlechter geht, weil sie als Christen unterwegs sind, wenn wir für die gemeinsam Verantwortung übernehmen. Total spannend, wenn wir das Beispiel nehmen der Christin Asia Bibi, habe ich vorhin schon mal kurz von erzählt. Den Namen haben wahrscheinlich fast alle schon gehört. Eine katholische Christin aus Pakistan. Für die haben sich eingesetzt Katholiken, Evangelische, Evangelische Allianz, Orthodoxe. Da war plötzlich eine Einheit da, weil man gesagt hat, hier ist eine Person, die ist verfolgt um ihres Glaubens willen und wir stehen zu ihr. Also Einheit kann auch entstehen, indem wir die Menschen, denen es schlechter geht, um ihres Glaubens willen beistehen. Und da steht es plötzlich nicht mehr um die Frage, wen habe ich wie getauft und wer darf zum Abendmahl, sondern geht es um die Frage, was ist das Bekenntnis? Nämlich das zu Jesus. Und für das möchte ich stehen. Amen. Ihr Lieben, wir beten noch und ich darf euch bitten, dazu aufzustehen. Jesus, danke, dass du diese Einheit geschaffen hast. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass wir in dir den lebendigen Gott erkennen können. Danke, dass du uns hinrettest zu Gott, uns zu Kindern Gottes machst. Jesus, gib uns diesen Geist der Liebe für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Und den Geist der Geschwisterschaft zu denen, die mit dir unterwegs sind. Schenk uns, dass wir mutig sind in unserem Bekenntnis, dass wir treu sind in der Unterstützung für Menschen, die dir dienen und die mit dir unterwegs sind, auch an ganz anderen Bedingungen. Und danke, dass es uns hier so gut geht. Danke für die vielen, vielen Möglichkeiten. Und so wollen wir uns unter deinen Segen stellen. Es segne uns Gott, der Vater, der Schöpfer aller Menschen. Es segne uns Jesus Christus, der Herr, der Retter, der uns den Weg zum Vater freimacht. Und es segne uns der Heilige Geist, der uns zu Kindern Gottes gemacht hat und zu einem Leib. Es segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.